Frisch gestärkt geht's weiter. Wir haben uns mit 8-gängigen Ökumene-Vorstellungen beschäftigt. Und jetzt am Nachmittag geht es am zweiten Teil des Nachmittags geht es um eine Interpretation interkonfessioneller Beziehungen, die einen gewissen Neuigkeitswert hat, wie ich hoffe zumindest. Ich habe schon ganz kurz angedeutet, das kommt eigentlich daher, dass diejenigen, die sich wissenschaftlich mit der Thematik beschäftigen, vor allem die systematischen Theologen sind, also meine lieben Kollegen, die sich mit Dogmatik beschäftigen, mit Lehre, und dann versuchen die irgendwie über den Weg der Lehre zu Kompromisslösungen zu kommen, und das klappt mehr oder weniger, um es mal so zu sagen. Und dann gibt es noch die Historiker, die Kirchenhistoriker, die kommen sozusagen von der Gegenseite und die gucken einfach, was hat sich in der Geschichte alles entwickelt. Und wenn Sie genau hinschauen, stellen Sie meistens fest, es gab viel mehr Spaltungen als Wiedervereinigungen. Und das ist auch, zumindest für die, die das gut finden, wenn Christen zur Einheit finden, ist es eher bedrückend. Also, was gibt es noch für einen Weg, die ganze Sache zu betrachten? Die dritte Art und Weise ist, dass man mal sozialwissenschaftlich rangeht. Ihr wisst ja, in Friedensau gibt es auch einen Fachbereich, der sich mit den Sozialwissenschaften beschäftigt. Das ist zwar nicht der eigentliche Grund, aber war irgendwie naheliegend. Ich habe dann auch noch einen adventistischen Grund herausgeschält. Als Adventisten, wie gesagt, vermeiden wir traditionell irgendwie das Wort Ökumene, das ist was Schwieriges. Wir sprechen lieber von interkonfessionellen Beziehungen. Beziehungen zwischen den Kirchen. So, was ist das eine Beziehung? Ein sozialer Sachverhalt oder sozialwissenschaftlich zu betrachtender Sachverhalt. Eine Beziehung ist etwas, was zwischen zwei Menschen oder zwei Gruppen oder einem Menschen und einer Gruppe sich abspielt. Und das muss man irgendwie fassen. Und dazu gibt es Sozialwissenschaften, dass man das interpretiert. Nun gibt es da ganz verschiedene Theorien, die man zu Rate ziehen könnte. Ich möchte euch jetzt nicht langweilen mit 10 verschiedenen Optionen, die ich versucht habe, alle durchzuackern. Am Ende steht bei dem, was ich euch präsentieren möchte, eine sozialwissenschaftliche Metatheorie, sagt man, also eine Theorie, die sozusagen andere Modelle zusammenbringt und versucht, aus der Vogelperspektive das Ganze nochmal neu zu interpretieren. Was sind eigentlich Beziehungen zwischen Menschen? Und hier kann ich nur sagen, ich bin begeistert davon, dass ich da etwas gefunden habe, was nicht nur in diesem Bereich der Ökumenik oder der Theologie oder der Kirchen eine Rolle spielt, sondern wenn man das ein bisschen genauer betrachtet, kann ich jedem nur empfehlen, sich mit der Theorie mal weiter zu beschäftigen. Da gibt es ein einschlägiges Werk, das ist das hier, ein Herr Fisk, Structures of Social Life. Das hat tatsächlich sogar in meinen Beziehungen zu meinen Kindern was verändert. Also es ist ja völlig abwegig eigentlich, dass man von so einem hochtheoretischen Konstrukt zum Familienleben so eine Brücke schlägt. Aber wenn man jetzt diese allgemeine Beziehungstheorie, die ich gleich kurz vorstelle und skizziere, wenn man die in seiner Anwendbarkeit und Breite betrachtet, dann gibt es da ganz viele Folgen, ganz viele Kronleuchter, die am aufgehen können, die eben nicht nur in diesem Bereich Dinge erhellen können. Genug der Werbung, jetzt geht's zur Sache. Aber ihr merkt, ich bin begeistert. Also, das möchte ich rüberbringen. Wie lautet die Theorie? Moment, Fallbeispiel SDA, da kommen wir am Ende hin. Okay, der Herr Fisk. Herr Fisk ist Kulturanthropologe und Psychologe. Der hatte also so ein Crossover gemacht. Etwas, was sonst selten geschieht, dass man ganze Kulturen betrachtet und gleichzeitig das Individuum, wie es in der Kultur funktioniert. Herr Fisk sagt eigentlich was ganz Einfaches. Es gibt nur 4 grundlegende Arten zwischenmenschlicher Beziehungen. Das behauptet er. Ist eine steile These, aber er kann das belegen durch seine umfassenden Forschungen und fügt andere Theorien auch mit ein. Also alle, die was mit Sozialwissenschaften zu tun haben, ich freue mich schon auf Widerrede oder Diskussionen nachher, auch wenn ihr das einbringen wollt, weil für mich ist diese Theorie wirklich nicht nur in dieser Hinsicht von Interesse. Also er sagt, es gibt zum einen eine Theorie, ein Modell der Beziehung zwischen Menschen, das wir ganz früh lernen, eigentlich schon als Babys. Als Baby bin ich als Mensch angewiesen darauf, dass ein anderer mich füttert, dass ein anderer mich trägt, dass ein anderer mir körperlich nahe ist und mich schützt. Und dieser andere, der ist eigentlich gar nicht was anderes. Ich bin so eins mit der Person, dass alles beiden gehört, alles allen gehört. Dieses, was er Community Sharing nennt, diese Art von Beziehung, die legen wir nicht ab, wenn wir aufwachsen, sondern die geht eigentlich weiter in bestimmten Teilen unseres menschlichen Lebens, unserer Kultur. Da pflegen wir das weiter. Zum Beispiel, wenn in archaischen Religionen geopfert wird. Alle nehmen teil an diesem Opfer. Oder wenn am Familientisch gegessen wird, da wird idealerweise nicht beschränkt, wie viel darf jeder essen, sondern alles gehört allen. Wenn man sich küsst, Sexualität, all das fällt in diesen Bereich dessen, was er Community Sharing nennt. Da ist also eine kleine Gruppe, mal sind es zwei Leute, die sich liebenden, mal ist es Mutter und Kind, das Kind wird gestillt, mal ist es eine eingeschworene Gemeinschaft, wo alle vielleicht ein Blutritual gemeinsam machen. Also es gibt da ganz verschiedene Muster, aber die Grundbeziehung ist, es gibt eine exklusive kleine Gruppe und alle nehmen teil und haben alles gemeinsam. Community Sharing. Hier gibt es klare Grenzen. Nicht jeder darf da rein. Nicht jeder kommt in mein Wohnzimmer. Privatsphäre. Nicht jeder schläft mit mir im Bett. Und nicht jeder gehört zur Familie. Manche sind auch draußen. Aber die drin sind, haben eine ganz enge, verschworene Gemeinschaft. Und dadurch ist die Beziehung dieser Personen miteinander charakterisiert. Das lernen wir als erstes als Menschen. Als zweites lernen wir, huch, es gibt doch eine Abstufung. Und natürlich lernen Menschen das ziemlich früh. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, entwicklungspsychologisch, wann das losgeht, aber irgendwo spätestens im zweiten Lebensjahr checken kleine Kinder, die älteren Geschwister und die Eltern sowieso, die haben ja auch Macht. Und wenn die Nein sagen, dann ist es Nein und ich kann auch nichts dagegen tun. Oder ich kann eine Weile rumschreien, aber ja. Also Autorität. Und ein Kind lernt, es gibt Abstufung, es gibt Hierarchie, das ist auch nicht schlimm, so ist es nun mal. Hierarchie kann missbraucht werden, aber es gibt auch gesunde, normale, heilsame, hierarchische Beziehungen. Jetzt nur ein Beispiel, in Klammern. Ich habe einen sehr guten Freund, der kommt aus Nigeria. Der ist jetzt 17 Jahre jünger als ich. In Nigeria ist es selbstverständlich, dass man Hierarchien hat und dass ich quasi der Chef bin. Ich bin auch sein Chef, er ist mein Mitarbeiter. Es ist wunderbar, mit ihm zu arbeiten, weil der nicht ständig aufmuckt. Aber er gibt mir auch zu verstehen, weil er aus einer Kultur kommt, wo das so normal ist, dass es okay ist, einen Chef zu haben und dass er auch geführt werden möchte. Er möchte nicht verführt werden. Er möchte nicht dominiert werden, unterdrückt werden. Aber er findet es ganz okay, wenn jemand sagt, hier geht's lang. Rangordnung nach Autorität. Das lernen Menschen im Idealfall irgendwo vor der Grundschulzeit, sonst wird es schwierig. Und genauso ist es natürlich bei Gruppen so. Es gibt Gruppenbeziehungen oder Beziehungen des Einzelnen zu Gruppen nach Fisk, wo die Autorität ganz klar ist. Also es gibt Gruppen, die ordnen sich anderen Gruppen unter und dergleichen. Oder es gibt Gruppen, die ordnen sich einem Einzelnen unter, weil der entweder der König ist oder weil wir ihn gewählt haben oder was auch immer. Drittens, Gleichheit und Entsprechung. Er nennt das Equality Matching. Spätestens, wenn ein Kind in die Grundschule kommt, ist es ganz hilfreich, wenn es dieses Prinzip erlernt. In der Praxis erlernt man das schon im Spiel, schon etwas vorher oder durch mühsame Interaktionen am Familientisch, wenn klar gemacht wird, nein, jeder kriegt nur ein Stück Schokolade. Also Gleichheit heißt hier exakt genau das Gleiche. Jeder bitteschön, gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Und das definiert natürlich eine Art der Beziehung. Diese Art von Gerechtigkeit, die Ansicht, dass jeder gleiche Rechte, gleiche Pflichten hat, das macht etwas mit unserer Beziehung. Das ist was anderes, als wenn jeder einfach so viel nehmen darf, wie er will, wenn wir einem alles verzeihen, weil er ja einer von unserer Gruppe ist oder sowas. Das ist was anderes. Das ist ein Prinzip und das zeigt sich in verschiedenen Kulturen, wie auch die anderen Prinzipien, oder Beziehungsmodelle, wie Herr Fisk das nennt,
zeigt sich an ganz verschiedenen Orten und jede Kultur definiert, wann ist so eine Art der Beziehung in Ordnung und wann ist sie nicht in Ordnung, weil Kulturen ja ganz unterschiedlich sind, sagen sie uns eben auch, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Und ich schlage jetzt schon eine Brücke zu den interkonfessionellen Beziehungen. Auch Kirchen sind solche Kulturen. Und die Kulturen definieren eben, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung. Was machen wir, was machen wir nicht? Welche Art der Beziehung haben wir zu anderen Gruppen und welche wollen wir aber nicht haben? Und dann werden bestimmte Beziehungen eben definiert und das ist gut und das ist schlecht. Da kommt auch die ganze Moral her und die Ethik. Die kommt nicht nur daher, dass wir letzte Werte haben wie Leben oder Gerechtigkeit. Das kommt auch aus diesen Beziehungserleben her. Wir definieren also kulturell, was ist okay und was ist nicht so okay. Und die letzte Art der Beziehung, die sieht erstmal gar nicht aus wie eine Beziehung, sondern das nennt er das Verhandlungs- und Marktprinzip, ist aber auch eine Beziehung. Denn wenn ich beispielsweise in einen Laden gehe und kaufe dort ein Stück Brot, dann würden die wenigsten von uns wahrscheinlich sagen, jetzt habe ich eine Beziehung zu der Brotbäckereiverkäuferin, aber tatsächlich ist es eine Art der Interaktion, die immer wieder ähnlich abläuft und wir haben eine bestimmte Sorte von Beziehung, die jetzt bitteschön aber auch nicht in andere Beziehungen rüberschwacken muss. Also ich gehe ja nicht in den Laden und unterwerfe mich erstmal der Autorität des Bäckers oder sowas. Nein, wir haben einen Markt und der ist definiert durch Preise oder Brötchen oder irgendwas. Und wenn das Brötchen schon alt ist, dann kann ich es auch sagen, naja, jetzt ist aber schon nach 18 Uhr, wie ist denn das, senken Sie nicht die Preise irgendwann am Abend? Man kann vielleicht auch ein bisschen verhandeln oder Sie setzen die von selber runter. Diese Beziehung funktioniert ganz anders als die Beziehungen weiter oben. Und all diese Beziehungen kann man nun anwenden auf die Beziehungen zwischen Kirchen. Denn auch Kirchen fungieren nicht anders als menschliche Gruppen, die mit anderen Gruppen irgendwie in Interaktion stehen und dann nach bestimmten Mustern versuchen, miteinander klarzukommen oder aber auch sich abzustoßen, wenn das nicht funktioniert. Das ist alles nicht ganz einfach, weil, wie gesagt, Kirchen sind auch so eine Art Kulturen. Und zwischen den verschiedenen Kulturen merkt man schon, dass Missverständnisse eigentlich vorprogrammiert sind. Ja, wenn wir hier in der westlichen Welt irgendwas veranstalten, was die Muslime ärgert, ich denke zum Beispiel an die Mohammed-Karikaturen vor einem Dutzend Jahren ungefähr, wenn es um heilige Dinge geht, das kann ganz schön Ärger geben. Ja, dort ist das Bedürfnis nach Autorität so groß, dass wir mit unserem Bedürfnis nach Freiheit und ich würde mal sagen, das fällt so unter Thema Verhandlungen. Also wie viel kann man noch, wie weit kann man gehen? Das ist ein Markt, den man betreten kann und man kann mal provozieren und man kann Grenzen austesten. Das geht für die nicht. Also wir haben da praktisch auf ganz unterschiedlichen Ebenen miteinander gesprochen und diese Kommunikation konnte nur schief gehen, weil das, was gemeint wurde, ganz anders verstanden wurde. Diese Modelle sind auch häufig nicht kompatibel. Das heißt, kommuniziere ich auf der einen Ebene, so muss der andere verstehen, dass ich auf dieser Ebene kommuniziere, sonst kriegt er das gar nicht hin, das zu verstehen. Ich teile euch jetzt mal was aus. Okay, genau. Ich habe also ein paar Blätter, Handouts, vielleicht hier und da. Auf dem ersten stehen also nochmal die 8 Ökumenenmodelle und diese 4 Beziehungsmodelle. Und auf dem zweiten, ich habe also nur 30 Stück leider. Ich bitte euch, teilt es, macht so ein bisschen Community Sharing, gemeinschaftliches Teilen, erste Beziehungskiste. ich habe nur 30 Stück, die anderen, genau, jetzt ist die Zeit. Die anderen, die jetzt nichts abkriegen oder sagen, ich will es sowieso digital, schreibt bitte eure E-Mail-Adresse, ich schicke euch das rum, schreibt das auf, ihr kriegt das als PDF Und wenn ich es recht verstehe, wird es auch auf die Webseite gesetzt. Dann kann man es sich runterladen. So, jetzt kommt noch ein zweites Blatt. Und da habe ich versucht, das schon anzuwenden. Und hier mache ich Folgendes. Ich überflute euch jetzt ein bisschen mit Details, aber ich hoffe, dass ihr den Sinn des Ganzen dann gleich versteht. Und zwar habe ich versucht, mal alle Phänomene in der Beziehung zwischen Kirchen aufzulisten. Ich habe 62 gefunden. Also was geschieht eigentlich konkret jetzt? Welche Praktiken, welche Aktionen gibt es, die stattfinden zwischen einzelnen Kirchen? So, das ist das Zweite. Eins behalte ich mal kurz. Bitte weitergeben. Das zweite Handout. So, und da findet ihr solche schönen Sachen wie Nummer 6, Austausch von Personal. Ja, also da kann es verschiedene Kirchen geben und die sagen, hey, wir sind uns so ähnlich, wir können doch eigentlich mal unsere Pastoren austauschen. Du predigst hier, der predigt dort. Ja, oder wir schicken den dahin und dafür schicken wir einen zu euch. Ja. Oder 16, Doppelmitgliedschaft. Haben wir sowas? Eigentlich nicht. Wer Adventist ist, kann nicht gleichzeitig Anglikaner sein. Nur in äußersten Ausnahmefällen. Die Herrnhuter, also die Brüdergemeine, die haben sowas. Ja, wer Herrnhuter ist, der kann auch gleichzeitig in der evangelischen Kirche Mitglied sein. Ja, die sind sich nicht so weit entfernt, das geht. Und also viele andere Beispiele. Nun, was ich hier gemacht habe, ich habe mal in die zweite Spalte geschrieben, welche Einheitsvorstellung von diesen acht, welche Einheitsvorstellung steht denn in Beziehung zu dieser Praxis? Denn diese Praktiken, das sind also nun wirklich viele über 60, das ist ja ein Urwald. Und tatsächlich kann man in jedem Fall zuordnen, nicht immer ganz eindeutig, aber man kann relativ häufig zuordnen, okay, also dieses Modell der Beziehung zwischen Kirchen, das entspricht eigentlich dem, was da links steht. Seht ihr das? Könnt ihr mal drauf gucken? Also ich nehme mal nochmal ein Beispiel. Hier, Nummer 18. Eucharistische Gastfreundschaft. Wir nennen das nicht so, wir nennen das offenes Abendmahl. Wir haben ja auch ein offenes Abendmahl. Ne? Und wenn jetzt Leute zu uns kommen, die sind nicht Adventisten, dann laden wir sie trotzdem ein. Was heißt trotzdem? Wir laden sie ein, wenn sie Christen sind, wenn sie Jesus Christus als ihren Herrn und Retter anerkennen, teilzunehmen am Abendmahl. Was ist das? Das ist ja irgendwie eine Beziehung zu Menschen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören. Aber was für eine Art? Ich würde interpretieren, das ist eine Community-Sharing, gemeinschaftliches Teilen-Beziehung, weil wir gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen. Das ist eigentlich das Intimste, was es gibt. Wir lassen das zu. Unsere katholischen Schwestern und Brüder lassen das nicht zu. Bei denen geht es ganz anders. Ja, bei denen ist die Logik einfach anders. Es ist also so, dass auch innerhalb dieser einzelnen Beziehungsarten es so eine Art unterschiedlicher Sequenzlogik gibt. Also die Logik, wo man anfängt und wo man rauskommt, die kann sehr unterschiedlich sein. Wir fangen an mit etwas, was ziemlich intim ist. Wir können mit Menschen anderer Konfession durchaus beten. Wir können auch mit ihnen das Abendmahl feiern, wenn sie zu uns kommen. Dafür machen wir andere Dinge nicht. Also wir anerkennen jetzt vielleicht nicht irgendwelche geistlichen Leiterfiguren oder so. Das machen wir nicht. So. Also hier ein paar Details. Ich gehe jetzt da nicht weiter drauf ein. Das würde zu weit führen, wenn wir da ausführlich drüber sprechen, aber in der Aussprache dann gerne mehr. Ach so, doch. Eins muss ich noch dazu sagen. Manche dieser Praktiken oder Phänomene, die da zwischen den Kirchen ablaufen, die können auch unterschiedlich interpretiert werden. Und da liegt ein Hase begraben. Sprich, ist jetzt so eine bestimmte Aktivität, die Kirchen da miteinander machen, ist das mehr das Modell Gleichheit und Entsprechung oder ist es mehr gemeinschaftliches Teilen? kann unterschiedlich verstanden werden in manchen Fällen. Manchmal ist es eindeutig, manchmal ist es ein bisschen uneindeutig. Und was man hier schön ablesen kann, diese uneindeutigen Praktiken, die sind die beliebtesten. Warum? Weil sich jeder irgendwie damit identifizieren kann. Also wenn man die Dinge schön unklar formuliert, dann sagen alle, ja, genau, da können wir zustimmen. So, was nehmen wir denn? Beispiel Nummer 23 ist recht unbekannt für die Nicht-Spezialisten Glaube und Kirchenverfassung. Das ist eine Bewegung, die gibt es schon seit den 1920er Jahren, auf Englisch Faith and Order. Das sind die, die theologische Dialoge pflegen. So, was man aber am Ende dann macht, wenn man sich theologisch geeinigt oder zumindest irgendwie näher gekommen ist, das ist völlig unklar. Also heißt das, dass das dann am Ende eine bestimmte Autorität hat oder hat man einfach nur miteinander geredet oder hat man miteinander verhandelt eigentlich? Das wird ganz unterschiedlich gesehen. Also so sehr die Leute sich einig sind, wir wollen miteinander reden, so unklar ist es eigentlich, was sollen diese Gespräche am Ende bewirken? Und dann gibt es auch Unzufriedenheiten, weil die einen sagen, wir sind uns doch näher gekommen, jetzt können wir uns doch eigentlich auch vereinigen als Kirchen. Und die anderen sagen, halt, da kommt ja noch was ganz anderes. Und das muss man verstehen, das heißt, wie dann das, was zwischen Kirchen an Aktionen läuft, wie das interpretiert wird, das ist auch wieder eine weitere Schleife, nicht so ganz einfach. So, jetzt, oh, damit plage ich euch nicht. Ich habe noch mal was versucht, was noch viel weiter geht. Es gibt, also das ist jetzt Englisch. Insgesamt kann man mindestens 300, ich lasse das. Ja, über 300 verschiedene Metaphern, Bilder und Beschreibungen für Beziehungen zwischen Kirchen finden, aber das führt jetzt zu weit. Einfach nur, um zu zeigen, das Feld ist weit, sehr weit. Und wenn man diese verschiedenen Beschreibungen dessen, was zwischen Kirchen abgeht, wenn man das in ein zumindest zweidimensionales Schaubild packt, dann findet man auch sehr große Unterschiede, je nachdem, ob man nah oder fern oder freundlich oder feindlich annimmt. Es gibt also alles. Ja? Das will ich nur erwähnt haben, so en passant. Da reicht jetzt nicht ganz die Zeit. Ich will noch viel, viel weiter mit euch durch die Adventgeschichte gehen. Ach, das lassen wir auch. Was ich jetzt mit euch machen will, ist eigentlich die Auflösung dessen, was wir bisher gemacht haben. Die 8 Beziehungen, die es zwischen Kirchen gibt, die entsprechen tatsächlich den 4 Beziehungsmodellen von Herrn Fisk. Und könnt ihr natürlich sagen, das hat der Stefan so gedreht, das hat er so gedeichselt. Ich habe versucht, mich ungefähr 2 Jahre damit intensiv zu beschäftigen, ob das wirklich so passt. Es passt. Es ist also so, dass die Christenheit in ihrer Beziehung untereinander im Prinzip das ganze Spektrum zwischenmenschlicher Beziehungen abbildet oder auch von Beziehungen zwischen Gruppen abbildet. Und all die Optionen, die es gibt, die rechts, das sind die wir im ersten Vortrag hatten. Und das sind jetzt nochmal die, die ich gerade vorgestellt habe. Es gibt also alles. Und das Interessante ist, es gibt auch für jeden lautstarke Vertreter, die sagen, das ist das Wichtigste. Das ist auch überhaupt nicht erstaunlich, weil im Neuen Testament zwar ein Gebet Jesu, das hohepriesterliche Gebet, um Einheit der Christen existiert und die Aufforderung zur Einheit immer wieder in den Schriften der Apostel vorkommt, aber es wird nirgendwo ganz genau definiert, was ist denn eigentlich Einheit? Die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Einheit, müsste man sich aus meiner Sicht ungefähr so denken. Einheit ist das alles hier. Das alles ist Einheit. Wo man die Schwerpunkte des Einheitsverständnisses setzt, das ist sehr stark kulturell bedingt und historisch gewachsen. Sprich, Natürlich haben wir, wenn wir an Einheit denken, bestimmte Bilder vor Augen. Die Familie oder ein Tempel oder eine Organisation oder sonst irgendein Bild, das widerspiegelt, was wir unter Einheit verstehen. In Wirklichkeit ist Einheit das alles irgendwie, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Und seit der Frühzeit der Christenheit hat man gerungen um diese verschiedenen Einheitsvorstellungen. Man hat die nicht so ökumenisch betitelt, man hat die immer wieder anders benannt, man hat die vielleicht auch gar nicht auf der Folie Einheit behandelt, sondern mehr Lehrdifferenzen, wer hat Recht, wer bestimmt im Konzil. Parallelen zur Gegenwart sind naheliegend. Aber das entspricht ja auch der Tatsache, dass wir Menschen sind. Wir sind ja nicht nur Christen, wir sind auch zunächst mal Menschen. Und Menschen haben Beziehungen und diese Beziehungen, die drücken sich auch aus in unserer Art und Weise, wie wir Theologie machen und wie wir dann die Theologie übersetzen in Beziehungen zwischen Kirchen, zwischen Gemeinden, zwischen christlichen Gruppen. Nun kommen wir bald zu der Frage, wie hat es bei uns als Adventisten ausgesehen? Aber vorher möchte ich euch noch ein Handout geben. Diesmal für die bitte, die sich fürs Englische erwärmen können. Und zwar habe ich euch hier noch viel mehr zu diesen 8 Ökumene-Modellen aufgeschrieben. Schön. Das ist jetzt sozusagen die Quintessenz meiner Forschung über die Jahre. Und ihr seht hier, dass in den verschiedenen Spalten, also was sind typische Aktivitäten für verschiedene Ökumene-Modelle, was sind Organisationen, die dem entsprechen, was für Terminologie hat sich entwickelt, wie wichtig ist strukturelle Einheit in diesen verschiedenen Vorstellungen und wer sind die Hauptbefürworter? Also wer es schon hat, Spalte 13, die Hauptbefürworter, man kann wunderbar das gesamte christliche Spektrum abdecken und man sieht, für jede dieser Optionen gibt es auch konkrete Kirchen, die sozusagen die Lautsprecher sind für eine bestimmte Einheitsvorstellung. Und auch wir sind da irgendwo zu finden. Ja, wir gehören so ein bisschen zu den Evangelikalen dann, Forum 6. Das ist praktisch unser gelebtes Hauptmodell der interkonfessionellen Beziehungen. Wir sprechen mit allem und jedem, aber wir verbinden uns nicht so intensiv. Wir wollen bleiben, wer wir sind. So. Und Ökumene der Profile natürlich auch. Also wer zu dem Englischen Fragen hat, bitte gerne auch in der Fragezeit. Ich bin da auch gespannt auf eure Rückmeldungen. Man kann sogar, wenn man ganz ans Ende geht, man kann da sogar wunderbar die wichtigsten biblischen Metaphern für die Gemeinde finden. Es gibt ein herrliches Werk von einem, Paul Minier, Images of the Church in the New Testament. Gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch. Bilder für die Gemeinde im Neuen Testament. Er identifiziert da, wie viel waren es denn? So um die 100. 100 verschiedene Metaphern, Bilder für die Gemeinde im Neuen Testament. Und wenn man die alle durchgeht, sieht man, hey, es gibt zu jedem Bereich dieser Einheitsvorstellung gibt es auch entsprechende Bilder, die da passen. Ja, je nachdem, welches Bild wir von Gemeinde haben, wird auch unser Verständnis von Einheit der Gemeinde natürlich unterschiedlich ausfallen. Und deswegen nochmal meine Behauptung oder meine Zusammenfassung des Ganzen. Die Wahrheit liegt irgendwo bei allem als Ganzes. Wenn man nur einen Teil nimmt, erfasst man natürlich nur teilweise. Man muss das Ganze sehen. Das Mosaik besteht aus vielen Teilchen und ist doch nur als Ganzes ein Bild. Blub. Jetzt kommen wir zum Fallbeispiel STA. Wie soll ich euch in 20 Minuten durch die Adventgeschichte bringen? Schauen wir mal. Ihr habt die Hauptpunkte auf der Rückseite des ersten Handouts. Das ist nochmal das Gleiche hier. Nur wer es näher dran haben möchte. Ich denke, das wäre auch wichtig zu fragen, okay, wie war das jetzt bei uns als Adventisten? Ich kann das nur so holzschnittartig und in Thesenform zusammenfassen. Die ausführliche Version ist da eben dieser Ordner mit 250 Seiten zur Adventgeschichte. Interessanterweise war die Miller-Bewegung eine nicht-konfessionelle, nicht-denominationelle Bewegung. Also ganz bewusst, was vielen nicht klar ist, ist, dass vor der Miller-Bewegung die sogenannte Christian Connection und andere ähnliche Bewegungen in Amerika die Grundlage gelegt haben mit einer, ich würde fast schon sagen, Ideologie, die ganz stark antisektiererisch war. Und für sie waren Sektierer oder Sekten alle anderen. Sprich, alle Kirchen, die sich so abgespalten haben von anderen und die sich definiert haben über irgendwelche konfessionellen oder konfessionellen Selbstbeschreibungen, das waren für sie alle die Sekten. Sie haben sich als die wahren Christen verstanden, haben sich nur Christians genannt. So. Die nennt man heute auch die Restaurationisten. Sie wollten also zurückkehren zum Ideal der Urgemeinde, wo es ihrer Meinung nach keine Sekten gab. Ja. Dass es damals nicht ganz so ideal war, das war ihnen nicht klar. Und auch die Christians haben sich dann nach wenigen Jahrzehnten aufgespalten in viele verschiedene Bewegungen, sind also ihrem eigenen Ideal nicht treu geblieben. Aber das ist eigentlich die Grundlage, der Hintergrund für die Milleriten, denn viele der führenden Milleriten waren bei diesen Restaurationisten oder Christians unterwegs, inklusive Joseph Bates und James White, also zwei der drei wichtigsten Gründer unserer Kirche. Ellen White war Methodistin. Separatismus ist allerdings auch angelegt in der Miller-Bewegung. Wer ein kleines bisschen von der Adventgeschichte zu jener Zeit weiß, also vor dem Sabbat, bevor der in das Leben der Whites und der anderen kam. Milleriten waren spätestens ab 1843 überwiegend Separatisten. Das hing auch damit zusammen, dass sie selbst nicht mehr willkommen waren bei den Kirchen, wo sie vorher relativ großen Erfolg hatten und die sie auch gerne einluden, weil es eben zu Bekehrungen und Erweckungen führte und so weiter. Aber ab 1843 gab es da also ziemlichen Knatsch und eine Spaltung bis hin zu Aufrufen, eben alle Kirchen zu verlassen, weil die Babylon geworden seien. Die zweite Phase ist die Phase, wo Siebenten-Tags-Adventisten noch gar nicht so hießen, sondern sich erst formiert haben. Man nennt die heute Sabbatarian Adventists, also die sabbatarischen, sabbathaltenden Adventisten. 1860 wurde unser Name als Kirche ja erst gefunden oder festgelegt. In dieser Phase waren wir als Kirche vor allem anti-institutionalistisch geprägt. Soll heißen, eigentlich wollten wir gar nicht Kirche sein, wir wollten Bewegung sein. Und deswegen spricht man auch heute noch von Adventbewegung. Auch wenn wir natürlich seit 1863 spätestens Kirche sind. Im Englischen differenziert man auch nicht zwischen Church, also Kirche, Gemeinschaft, Freikirche und all diesen Dingen, alle heißen Church. So. Aber diese apokalyptische Naherwartung, Christus kommt sehr bald wieder, es ist nur eine Sache von Monaten vielleicht, hat natürlich diese anti-institutionelle Haltung bestärkt. Also man wollte nicht Kirche werden und dementsprechend hat man auch gar nicht irgendwie Verbindung zu anderen Kirchen gesucht oder Gespräch mit anderen Kirchen. Das war sowieso alles Babylon und Organisation war für viele auch Babylon. So blieb eigentlich nur noch der Weg, wir betreiben unsere Mission, das ist das Propagieren des Sabbats und warten, bis der Herr wiederkommt. Und dann merkten die Whites irgendwann in den 1850er Jahren, wir sind jetzt so viele, wir müssen vielleicht doch eine Organisation schaffen. Und sie haben die geschaffen mit großem Elan. Und das ist dann die dritte Phase, Konfessionalisierung. Und sabbatarische Ökumene klingt vielleicht etwas überraschend, aber tatsächlich gab es in den 1870er Jahren eine sehr freundschaftliche und intensive Kontaktpflege zwischen Siebenten-Tags-Adventisten und Siebentags-Baptisten. Das ist vielen nicht bekannt. Das Ganze hätte vielleicht auch noch viel weiterführen können, aber 1881 starb James White, damit brach es ab. Und James White war vielleicht auch, trotz seiner Kirchendiplomatie, die er wirklich gut konnte, war vielleicht auch doch nicht ganz der Richtige, denn er war ziemlich impulsiv und an irgendeiner Stelle gab es da auch Reibungen, die sich nicht mehr klären ließen und die Siebentags-Baptisten haben das dann so ein bisschen abgebrochen. Man weiß die Gründe nicht ganz genau, aber man kann wahrscheinlich schlussfolgern, dass einfach die Gemeindekulturen zu unterschiedlich waren. Also die Siebentags-Baptisten, die gab es schon mindestens 150 Jahre zu jener Zeit, vielleicht auch länger. Die waren eher gebildet, Adventisten waren ja, eher so Self-Made-Leute, zackig, aktivistisch, aber nicht so gebildet und nicht so ja, in den Augen der Siebentags-Baptisten nicht so kultiviert und eigentlich keine guten Gesprächspartner. So. Und sie waren eine Bedrohung. Also man muss auch sagen, Adventisten sind halt zügig gewachsen und die Siebentags-Baptisten, die waren so gemächlich und wollten sich jetzt auch nicht unbedingt mitreißen lassen in den Strudel dieser erwecklichen Adventisten. So ging das also ein bisschen zu Ende. Um 1880. Die letzten 20 Jahre des 19. Jahrhunderts, sehr interessante Jahre. James White war gestorben. Ellen White hat dadurch nochmal eine wichtigere Rolle gespielt. Und es kamen Bewegungen auf in Nordamerika, die adventistisches Denken bis heute prägen. Die Sonntagsgesetzbewegung, bei der sich natürlich die Nackenhaare aller sabbathaltenden Adventisten sträubte. Und andererseits, in einer paradoxen Umkehrung kann man sagen, auch die Freude stieg, denn für sie bedeutete das, der Herr kommt bald, wenn die Sonntagsgesetze ausgerufen werden, dann kommt die letzte Verfolgung und wahrscheinlich ist vieles davon bekannt. Also die Erwartung stieg weiter, der Herr muss bald kommen. Und diese Situation machte natürlich eine positive Beziehung zu den anderen Kirchen fast unmöglich. Es war fast nicht möglich, da auf gemeinsamer Ebene vernünftig miteinander zu reden. Denn wenn die den Sonntag per Gesetz in Amerika einführen wollen, ja, und wir auch noch verfolgt werden. Denn es gab tatsächlich also dann Leute, die eingesperrt wurden, weil sie manchmal auch ein bisschen dreist in der Öffentlichkeit gearbeitet haben. Aber gut. Ja. In der Temperanzbewegung, also der dem Kampf gegen Alkohol dagegen, da haben sowohl Ellen White als auch andere mit ihr auf breiter Front mit anderen Christen zusammengearbeitet. Und hier zeigt sich ein Muster, das wir in der Geschichte dann immer wieder sehen. Ein sozusagen Ja-Aber-Muster. Also ja, wir wollen zusammenarbeiten, aber nicht zu viel. Ja, wir anerkennen die anderen als Christen, aber mit ihnen als Kirchen haben wir Probleme. Dieses Muster findet man fast in jeder Generation. Ja, aber. Selbst in Ellen Whites Schriften sieht man das, also Ellen Whites Äußerungen zu anderen Kirchen, die entwickeln sich auch ein bisschen. Am Anfang kommt, also zum Beispiel in der ersten Version des Großen Kampfes, kommt also eine sehr starke Distanz zum Ausdruck. Andererseits sieht sie in einer Vision, ich glaube 1848 schon, sagt sie sowas wie, I saw that God has children in all the churches. Also Gott hat Kinder in allen Kirchen, ja, die eben noch nicht das Mahlzeichen des Tieres haben. Also die Begründung ist, Gott hat noch Zeit, Gott wartet noch. Die halten zwar nicht den Sabbat, aber Gott hat seine Kinder überall. Das gibt's also von Anfang an. Zwei Beispieltexte, der erste aus dem Jahr 1870, ich lasse euch erstmal Englisch lesen, dann übersetze ich ins Deutsche. Man weiß nicht ganz genau, wo dieser Beschluss herkommt. Es ist anzunehmen, dass im Zuge der ersten zaghaften Kontaktaufnahmen mit den Siebentags-Baptisten. Oh, muss ich zur Seite? Ah ja. Okay, dass in diesem Zusammenhang einige Brüder in der Generalkonferenz zu der Überzeugung kamen, wir müssen auch mal was Positives sagen über unser Standing in der Christenheit insgesamt, vor allem in der protestantischen Christenheit. Die Auseinandersetzungen, die Adventisten damals geführt haben, waren vor allem Auseinandersetzungen mit anderen Adventisten, denn es gab die ja noch damals, heute gibt es die kaum noch. Also zwei andere Bewegungen, die aus der Miller-Bewegung hervorgekommen waren. Aber sie wollten hier ausdrücken, wir sind nicht nur gegen die anderen und das zu einem sehr frühen Zeitpunkt, das ist eigentlich ein sehr wichtiges Zitat, das zeigt, dass Adventisten von Anfang an auch einigermaßen dialektisch argumentieren konnten. Also ja, aber wir wollen eine gute Beziehung. Übersetzt, beschlossen, um unseres gesegneten, gepriesenen Erlösers willen, wünschen wir, brüderliche Gefühle zu kultivieren und freundliche Beziehungen zu pflegen mit all denen, die den Namen Christi nennen. Zitat aus Timotheus irgendwo. Und besonders mit denen, die gemeinsam mit uns die unpopuläre Lehre von der nahen zweiten Ankunft unseres Erretters festhalten. Also, das war jetzt keine so öffentlichkeitswirksame Beschlusslage, dass alle anderen Christen oder Kirchen da informiert worden wären, aber es war eine Selbstbesinnung, die sehr früh gezeigt hat, ja, wir sind nicht gegen andere Kirchen, wir wollen friendly relations, also freundliche Beziehungen pflegen. Ganz wichtiges Schlüsselwort, denn das ist praktisch die Essenz dessen, was dann über die Generationen hinweg adventistische Beziehungen zu anderen Kirchen offiziell zumindest charakterisieren sollte. Und jetzt schon ein Ausblick. Das ist eigentlich die wichtigste Formulierung, die dann in den Begegnungen von offiziellen Begegnungen von Adventisten und anderen Kirchen über die Generationen danach immer wieder zitiert worden ist. Also der Text 1870, der geriet in Vergessenheit, den hat man dann erst viel später wieder ausgegraben. Eigentlich wird er nirgendwo zitiert. Ich habe den halt mal in den Generalkonferenzprotokollen gefunden. Aber der Text 1919, der wird rauf und runter eigentlich überall zitiert, wenn wir Dialoge haben mit anderen Kirchen oder auch in diesen Schriften, die es damals gab in den 90er Jahren, wo es um die ACK-Gastmitgliedschaft ging und dergleichen. Wir anerkennen jede, jetzt wird es schwierig in der Übersetzung, Agency. Später wurde das Wort auch verändert, Organisation. Wir anerkennen jede Organisation, muss man eigentlich übersetzen, die Christus vor den Menschen, nicht Männern, vor den Menschen erhebt, als Teil des göttlichen Plans für die Evangelisierung der Welt. Und wir halten in höchster Wertschätzung christliche Männer und Frauen in anderen Gemeinschaften, die sich damit beschäftigen, Seelen für Christus zu gewinnen. Das kommt also aus dem Missionskontext 1919 in einem Zusammenhang, wo in China Adventisten gedrängt wurden, doch mal zu sagen, wie steht ihr nun zu den anderen Protestanten? Eigentlich wollten unsere Brüder sich damals auch nicht so richtig festlegen, aber sie haben dann einen Text geschrieben, der sehr ausgewogen ist und der so anfängt, das ist also der erste Teil des Textes. Dieser Text hat dann eine erstaunliche Karriere gemacht, wurde Teil der Generalkonferenz Working Policy und steht also bis heute mit auf höchster Ebene, was adventistische Texte anbelangt, so gleich hinter den Fundamental Beliefs und dem Gemeindehandbuch. Also das ist schon ein sehr gewichtiger Text, der deswegen dann auch immer wieder zitiert wurde. Ursprünglich nur als lokale Anleitung für diese Division gemeint, aber hat dann einen sehr hohen Stellenwert bekommen durch die globale Anwendung. Und Other Societies meinte eigentlich unsere Beziehung zu anderen Missionsgesellschaften. Das wurde dann flugs ausgedehnt auf andere Kirchen und religiöse Organisationen. Und auch sachgemäß, würde ich sagen. Das spiegelt letztlich wider, was in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts adventistische Beziehungen zu anderen Kirchen charakterisiert, nämlich eine positive Beziehung zu anderen protestantischen Missionsgesellschaften. Diese Beziehung war so positiv, dass Adventisten zumindest in den USA also auch einem protestantischen Missionsrat beitraten, da auch durchaus eine Rolle spielten in Ausschüssen. Also man könnte sagen, alles was so Proto-Ökumene ist, alles was Ökumene ist vor der eigentlichen Ökumene, also vor dem Weltkirchenrat, da waren wir zumindest was Mission anbelangt, stark involviert. Weil das unserem ureigensten Verständnis entsprach, alles was Mission ist, ist gut, wenn es Protestanten tun. Dann gibt es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch die allgemeine ökumenische Bewegung, also verschiedene Strömungen, die ich im Einzelnen jetzt nicht nenne. Und es gibt den protestantischen Fundamentalismus in den USA, der aufkommt. Schwierige Themen, die man auch für sich einzeln besprechen müsste, wo wir uns als Adventisten in beiden Fällen eigentlich eher distanziert verhalten haben, verständlicherweise aufgrund der Erlebnisse mit den Sonntagsgesetzen im 19. Jahrhundert und dergleichen. Aber dieser protestantische Fundamentalismus, der war zumindest, was die Grundanliegen anbelangt damals, war nicht so weit weg von dem Selbstverständnis von Adventisten damals. Sprich, also die Verlässlichkeit der Heiligen Schrift, die klassischen christlichen Lehren, wie die Jungfrauengeburt, die Wiederkunft, die Schöpfung und all das. Da waren wir also ziemlich nah dran an denen, die sich damals Fundamentalisten genannt haben und sich heute Evangelikale nennen. Heute heißt Fundamentalismus was anderes. Also da hat auch der Begriff eine Karriere durchgemacht. In den 50er Jahren gab es dann Gespräche mit den Evangelikalen. Darauf will ich nicht weiter eingehen. Das war auch nicht so offiziell. Das war mehr auf inoffizieller Ebene. Aber hat innerkirchlich bei uns eine Menge bewegt. Das Buch Questions on Doctrine, wer das kennt, ist als Folge dadurch entstanden. Die erste Darstellung adventistischer Dogmatik, die explizit für Menschen außerhalb unserer Kirche geschrieben wurde. Also der Versuch eines theologischen Dialogs. Dann schickten wir als Adventgemeinde Beobachter zum Zweiten Vatikanischen Konzil. 1960er Jahre. Allen voran Burt Beverly Beach. Beach war Amerikaner, in Europa aufgewachsen, mehrsprachig, italienisch, französisch, deutsch, englisch, war der ideale Mensch, klein, bisschen kräftig, also hat niemand was zuleide tun können und war von allen Menschen immer gleich geliebt. Ich glaube, er lebt noch, der ist also in den späten 80ern jetzt. Und Beach ist vom journalistischen Teilnehmer dann irgendwann zum Beobachter des Konzils auch avanciert, hat die ganzen anderen Protestanten, die das beobachtet haben, zu seinen Freunden gemacht, hat im selben Hotel geschlafen wie sie, hat er mir erzählt, einfach um die besser kennenzulernen und hat gemerkt, huch, mit denen kann man ja reden. Hat daraufhin dann einen Dialog mit dem Weltkirchenrat angezettelt. Hat also die Initiative mag von anderen, von den Leuten dort gekommen sein, aber hat ziemlich schnell gemerkt, das bringt was, wenn man mit Leuten zusammenkommt und spricht, und hat im Wesentlichen auf europäischer Ebene da also einen Dialog über mehrere Jahre initiiert, was dazu geführt hat, dass Adventisten zum ersten Mal tatsächlich auf Weltebene, auf europäischer Ebene, mit einer Organisation, die auf Weltebene agiert, in dieser Ökumene, zum ersten Mal das Gespräch gesucht hat. Freundschaftlich, natürlich nicht zu Konsens gekommen, das ist ja klar, aber man hat gemerkt, man kann sich beschnuppern, man kann auch das machen, was die Amerikaner nennen, agree to disagree. Also man kann miteinander leben und übereinstimmen, dass man halt nicht in allen Dingen übereinstimmt. Und jetzt der letzte Teil. Burt Beverly Beach, wer kennt dieses Buch? Okay, kommt aus den 70er, frühen 80er Jahren. Das ist bisher das einzige Buch, das wir in unserer adventistischen Literatur zum Phänomen Ökumene haben, das umfassend die Thematik behandelt. Ist jetzt schon 35 Jahre alt,
Ich gebe es nochmal durch für die, die es nicht kennen. Bert Beach ist der Mr. Ökumene geworden im Adventismus. Er hat natürlich auch tunlichst vermieden, das, was er getan hat, Ökumene zu nennen, denn das Wort hat immer noch einen gewissen Schatten. Er nennt das interkonfessionelle Beziehungen und das meint er auch so. Gute Beziehungen muss eben nicht bedeuten, dass wir all das machen, was andere Kirchen auch machen oder genau das wollen, was andere Kirchen wollen. Man kann auf vielerlei Weise gute Beziehungen pflegen. Was er gemacht hat, und das ist faszinierend, das muss ich euch noch sagen, bevor wir hier, bevor die Zeit zu Ende kommt. Was er gemacht hat, das ist schon ein Ding. Also, der Bert Beach war erst in der damals nordeuropäischen Division Erziehungsabteilungsleiter und hat also in dieser Funktion dann auch diese Kontakte gepflegt mit anderen Kirchen, war für religiöse Freiheit, glaube ich, auch schon zuständig, ich bin aber nicht ganz sicher, oder später erst dann ab 1980 an der Generalkonferenz. Er hat jedenfalls diese Kontakte mit anderen Kirchen gepflegt und wurde eingeladen zu einem Treffen, das muss Ende der 60er Jahre gewesen sein, zu einem jährlichen Treffen der, jetzt muss ich ihn langsam machen, Sekretäre der konfessionellen Weltbünde. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber heißt nichts anderes als das. Da haben sich also einmal im Jahr für 3 Tage Vertreter, hochrangigste Vertreter der verschiedenen christlichen Konfessionen auf Weltebene getroffen. Also einer von den Katholiken oder 2, einer von den Lutheranern, da gibt es einen lutherischen Weltbund, einer von den Mennoniten, da gibt es einen mennonitischen Weltbund, wie heißt es, weiß ich nicht, World Federation oder sowas. Dann gibt es die Baptisten, die haben auch einen Weltbund und so weiter und so fort. Ja, Reformed World Alliance gibt es dann noch. Also es gibt so Weltbünde. Das sind gut 2 Dutzend, die bekannter sind und eine Menge kleinere. Er wurde eingeladen, er hat teilgenommen, hat Vorschläge gemacht, wir sollten auch mal über Religionsfreiheit sprechen, uradventistisches Anliegen, hat er Spezialisten rangebracht aus adventistischem Fundus. Nach 2, 3 Jahren haben sie ihn gefragt, kannst du nicht die Veranstaltung fürs nächste Mal organisieren? Aus dem nächsten Mal wurden 30 Jahre? Also er hat praktisch 30 Jahre lang diese jährliche Veranstaltung organisiert, die zu jener Zeit die umfassendste, am breitesten angelegte Veranstaltung innerhalb der christlichen Welt war, was Treffen anbelangt zwischen Kirchenvertretern. Hat er gemacht, Bert Beach, 30 Jahre lang. Und er war auch derjenige, der dann den Kollegen mitteilte, wir müssen uns nicht immer an einem Platz treffen, wir können uns mal an verschiedenen Orten treffen, ich lade euch mal nach Washington ein oder wir gehen mal nach Genf oder wir gehen mal nach Rom oder wo auch immer. Dann sind sie also rumgereist und hat damit das Klima, das zwischen diesen Vertretern der Kirchenleitungen auf Weltebene herrschte, also maßgeblich mit beeinflusst. Der Witz ist, nachdem er dann weit nach seiner Ruhestandsgrenze das abgegeben hat, hat es John Graz weitergemacht, wieder ein Adventist. Und danach wieder ein Adventist, der Name ist weg. Wie? Yes, Ganun Diop. Ja, also irgendwie ist es fest in adventistischer Hand, ich weiß gar nicht warum. Also ich weiß schon warum. Das ist genau die Ebene, auf der wir traditionellerweise als Adventisten uns gut fühlen, mit anderen Kirchen ins Gespräch zu kommen. Das ist die Forumsebene. Forum. Nicht zu viel Verpflichtung, nicht gleich hochtrabende Sprüche, lieber anfangen auf kleiner Ebene, aber sehr authentisch und richtig zur Sache. Das lasse ich jetzt. Dialoge. Das ist das Letzte. Es gibt also eine ganze Menge theologischer Dialoge, die wir als Weltkirche durchgeführt haben bis 2010. Seitdem keine neuen mehr. Es wurde, glaube ich, einer noch zu Ende geführt, aber das war einer in den USA. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr ungefähr. Ich muss Jens fragen, was du sagst, 15 oder so? Ich habe eine Übersicht da. Also, eine ganze Reihe. Also konfessionelle Dialoge auf Weltebene, theologische, bilaterale. Also ein Dutzend Dialoge, also mit verschiedenen Kirchen. Der wichtigste anfänglich war der mit den Lutheranern in den 90er Jahren.
den 90er Jahren haben wir also von 94 bis 98 mit dem Lutherischen Weltbund einen theologischen Dialog durchgeführt. Da gibt es ein Berichtsband, es gibt einen sehr positiven Schlussbericht, der letztlich sagt, wir Lutheraner anerkennen euch als Adventisten, als protestantische Kirche und wir als Adventisten sind froh, dass es die Lutheraner gibt. Schließlich verwalten sie das Erbe Luthers und wir sind ja auch Kinder der Reformation. So. Und bei allen theologischen Differenzen, die da auch aufgeführt sind, sind wir uns doch einig, dass man miteinander leben kann und auch in manchen Fragen zusammenarbeiten kann. Punkt. Leider gab es ein Nachspiel, das war nicht so schön. Die deutschen Lutheraner, beziehungsweise das deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes, hat dann diesen Bericht auseinandergenommen und hat den Kollegen von der globalen Ebene im Einzelnen aufgezeigt, was sie alles falsch gemacht haben und dass sie diesen Bericht leider nicht annehmen können. Am deutschen Wesen. Wir können jetzt ein bisschen drüber schmunzeln, weil Jens Mohr und ich, wir sind jetzt gerade in der Kommission, die mit den Lutheranern wieder Gespräche führt. Die haben uns also nach 20 Jahren dann eingeladen. 20 Jahre? Ja, so ungefähr. Uns eingeladen, können wir noch mal reden. Und damals ist irgendwas schiefgelaufen, so ungefähr. Also wir können wieder miteinander reden, das ist gut. Und man sieht also, auch das kommt vielleicht noch zu einem guten Ende. Es gab 2 oder 3 Treffen, wo Adventisten tatsächlich theologisch mit Vertretern der römisch-katholischen Kirche gesprochen haben. Das Ganze ist dann irgendwie open-ended zu Ende gegangen. Man hat sich dann nicht mehr so richtig geeinigt, wie es weitergeht. Der Grund ist, denke ich, relativ klar. Man hat keine Sprachebene gefunden, wo man wirklich miteinander weiterkommt. Das ist auch nicht leicht von beiden Seiten. Und das Letzte, wenn man die Dialoge betrachtet, die wir als Kirche auf Weltebene mit den Reformierten, mit den Presbyterianern, das war in den USA, mit den Mennoniten und mit der Heilsarmee geführt haben, da gibt es also Abschlussberichte und es waren also Treffen über mehrere Jahre, dann ist das so positiv, dass man sich manchmal fragt, ist das meine Kirche? Können die so positiv auf Weltebene mit anderen Kirchen interagieren? Und man hört gar nichts mehr von gegenseitigen Vorbehalten, historischen Verurteilungen oder Stichwort Babylon, ist nicht so leicht. Ne? Hört man da nicht. Tatsächlich fühlt sich das fast an wie eine Art Familientreffen, deswegen habe ich das da hingeschrieben. Also tief empfundene geistliche Einheit. Tatsächlich Menschen, die zwar nicht in allem einig sind, aber merken, die andere Seite, die meint es wirklich ernst. Die leben ihr Christsein aus Überzeugung und wir können das annehmen. Und ich sage mal jetzt auch was andersrum, vielleicht als Abschluss. Es tut doch auch ein bisschen gut, wenn wir als Adventisten uns an einigen Stellen nicht mehr als die Isolierten verstehen müssen, weil andere Kirchen uns auch zu verstehen geben, wir finden euch gut. Wir würden sogar gerne was von euch lernen. Das ist nicht ganz so einfach, dass wir gleich den Sabbat übernehmen, aber eigentlich finden wir das toll, was ihr macht. Das heißt nicht, dass wir das ständig brauchen und dass es das einzige Ziel ist, dass wir uns besser fühlen. Aber ich denke, es ist auch gut, wenn unser Dienst als Kirche auf dieser Ebene darüber hinausgeht, dass wir Leuten sagen, das macht ihr falsch, das lehren wir richtig. Manchmal geht Mission, manchmal geht Dienst auch auf eine Weise, die viel breiter ist, vielleicht viel langsamer, aber dafür eine gemeinsame Ebene schafft, die im Neuen Testament angelegt ist. Reich Gottes ist nicht nur da, wo wir es ganz eindeutig sehen. Reich Gottes kann auch da sein, wo wir es nicht auf den ersten Blick wahrnehmen oder wahrnehmen wollen. Und insofern haben wir eine interessante Geschichte durchgemacht, die noch weitergeht. Und ich bin gespannt, wie.